Für Berlin geht eine Ära zu Ende. Der Flughafen Tempelhof wird heute geschlossen.
Ja, das war Jens Riewer im ersten deutschen Fernsehen mit der Tagesschau am 30.10.2008. Und ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, die Tempelhofer Feld Ehren waren und sind viele. Wie genau sahen sie aus? Warum ist dieser Ort für BerlinerInnen so, so wichtig? Welche Bebauungs- und Bespaßungspläne gab es in der Vergangenheit? Warum sind alle gescheitert? Und wie geht's in Zukunft weiter? Über all das sprechen wir in den kommenden zwei Folgen in unserem Podcast-Spezial Tempelhofer Feld der Träume. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint.
Und ich träume heute mit Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Ja, wir wollen gar nicht lange drum herum reden. Es gibt News, es gibt große News.
Ja, wir wollen mal wieder bauen auf dem Tempelhofer Feld.
Ja, wir ist ein großes Wort in diesem Zusammenhang, aber Schwarz-Rot wollen es ganz offensichtlich. Es wurde lange gemunkelt, jetzt ist es offiziell. CDU und SPD haben oder wollen das Tempelhofer Feld in ihrem Koalitionsvertrag verankern. Sie haben sich darauf verständigt, Teile des Tempelhofer Felds zu bebauen und Teile meint in dem Fall, sie wollen eine Randbebauung.
Genau, ob diese Entscheidung dann tatsächlich dafür oder dagegen nochmals durch eine Volksbefragung ermittelt wird, das ist momentan noch strittig. Also die sprechen ja gerade über einen Koalitionsvertrag. Insofern sind da noch viele, viele Bausteine, sage ich mal, die dann noch schief gehen oder
aufeinander gebaut werden müssen.
Aufeinander gebaut werden können, müssen. Und fest steht jetzt wohl schon, dass wenn gebaut wird, soll das nach dem Willen von CDU und SPD durch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften sowie gemeinwohlorientierte Genossenschaften erfolgen. Und man will, Zitat, einen internationalen städtebaulichen Wettbewerb, die Möglichkeiten einer behutsamen Randbebauung sichtbar machen, heißt es in dem Papier, das uns beim Tagesspiegel vorliegt. Zitat, die Randbebauung sollen Wohnquartiere sein. Sport, Freizeit, Kultur und Erholung müssen weiterhin viel Raum auf dem ehemaligen Flughafengelände haben, heißt es in dem Papier.
Ja, das ist in dem Sinne durchaus interessant, weil ich sage mal, so oder so ähnlich hat man das vielleicht schon 2, 3, 4, 95 Mal gehört. Wann und wo, das werdet ihr später hören, denn vielleicht, wir haben es ja eben schon mal kurz zum Start gesagt, zu unserem Aufbau, wir planen eine kleine Doppelfolge. Tempelhofer Feld der Träume ist unser Obertitel und wir wollen das Ganze zweiteilen, weil wir finden, das Thema ist eigentlich auch groß genug.
Das stimmt, so groß wie das Feld an sich, ne? Mehr als 300 Hektar sind das, über die wir sprechen und das muss man ja klassischerweise dann immer mit Fußballplätzen verknüpfen, auch wenn es hier gar keine gibt. Also 420 Fußballplätze würden draufpassen auf das Tempelhofer Feld und es ist damit, Fun Fact, größer als Monaco und da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Hangarfenster oder so. Schöner ist es auch, oder?
Das definitiv. Und wir wollen jetzt quasi eine kleine Zeitreise in dieses oder rund um dieses schöne Tempelhofer Feld machen. Heute blicken wir nochmal in die Vergangenheit. Wir haben es eben schon gesagt, ihr werdet da vielleicht ein, zwei täglich grüßt das Murmeltier-Momente haben, weil es viele Diskussionen schon mal gab. Wir werden gucken, ja, was ist in der Vergangenheit passiert, welche Ideen gab es da, warum sind sie auch nicht umgesetzt worden. Und nächste Woche wollen wir dann einen Blick in die Zukunft werfen und uns mal die Pläne von SPD und CDU genauer angucken. Was soll da gebaut werden? Wie soll da gebaut werden? Ist das überhaupt realistisch und sinnvoll? Und ich sag mal, dieser Mix ergibt dann hoffentlich ein gutes Gesamtbild. Wie gesagt,
für den nächsten Volksentscheid?
Für den nächsten Volksentscheid vielleicht. Wie gesagt, los geht's mit der Vergangenheit, weil wie Wilhelm von Humboldt schon so schön sagte, nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.
Ja, sehr schön. Wilhelm von Humboldt geht immer und wir schlendern jetzt einfach mal über das Feld und gucken uns an, wie es wurde, was es ist und warum es für viele Berlinerinnen und Berliner so symbolträchtig ist. Also grobe zeitliche Einordnung. Es geht heute von dem Tag der Schließung 2008 bis 2014 und in der nächsten Woche dann vor allem um die Jahre nach dem Volksentscheid. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie es dahin gekommen ist und warum es dann auch nicht bebaut werden durfte. Zeitenwende und Mittelpunkt ist also 2014 der erfolgreiche Volksentscheid.
Ja, bevor wir uns aber den Jahren 2008 FF widmen, machen wir jetzt kurz nochmal einen kleinen Mini-Rückblick in die irre lange Geschichte, die es davor gab. Unsere Kollegin Jessica Gummersbach hat sich ja durch die gesamthistorische Geschichte des Tempelhofer Felds gewühlt, ist da eingetaucht und wir nennen es jetzt einfach mal Tempelhofer Feld, was bis 2008 geschah.
Es war einmal vor langer Zeit ein weites Feld vor den Toren der Stadt. Hier treffen sich 1351 die Stadtherren von Berlin und Köln mit dem bayerischen Markgraf Ludwig. Er hatte die Doppelstadt vorher belagert, denn die Berliner hatten damals schon keinen Bock auf bayerische Vormundschaft. Man kann sie verstehen. Am Ende haben sich die Bayern durchgesetzt und so wurde das Tempelhofer Feld vor 670 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt als Platz des Friedens zwischen Berlin und Bayern. Großer Zeitsprung, Berlin wächst und wächst, das Feld bleibt Feld, bis die Soldaten ab 1827 die große Wiese als Exerzierplatz vereinnahmen. Aber irgendwie nur so halb, denn wenn auf dem Feld nicht marschiert wird, wird spaziert. Berlinerinnen und Berliner nutzen das Gelände als Naherholungsgebiet, für ein Picknick im Grünen, für Sport und Spaß. Ein bisschen also so wie heute. 1830 wird eine Pferderennbahn eröffnet, 1888 der BFC Germania gegründet, der älteste noch bestehende Fußballverein Deutschlands. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigt Flugpionier Orville Wright einer begeisterten Masse auf dem Feld, dass der Mensch den Boden unter den Füßen durchaus verlieren kann und zeichnet so den Weg in die Zukunft der Tempelhofer Fluggeschichte. Bevor geflogen wird, wird gebaut. 1912 entsteht die erste Randbebauung an der Westseite, die heutige Fliegersiedlung. 1920 wird das Feld ein Berliner. Über Nacht entsteht Groß-Berlin. Unter anderem wird Tempelhof samt Feld eingemeindet. 1923, also vor 100 Jahren, Eröffnung des Flughafen Tempelhofer Feld. Wenig später wird hier die Deutsche Lufthansa AG gegründet. Die kennen wir noch heute. 10 Jahre später beginnen die dunklen Jahre des Feldes. Ab 1933 veranstalten die Nationalsozialisten hier immer wieder große Aufmärsche und Kundgebungen. 1934 entsteht das einzige offizielle Konzentrationslager Berlins, das KZ Columbia. 2 Jahre später beginnt der Bau des Flughafens Tempelhof, so wie wir ihn heute kennen, mit Hilfe von mehr als 2000 Zwangsarbeitern. 1945 ist der Krieg vorbei. 1948 startet die Berliner Luftbrücke als Reaktion auf die sowjetische Blockade von West-Berlin. Bis zu 5000 Tonnen Kohle und Lebensmittel fliegen die Alliierten täglich in die eingeschlossene Stadt. Und die US-Amerikaner lassen selbstgebastelte Fallschirme mit Süßigkeiten vor der Landung aus den Rosinenbombern fallen, um den Berliner Nachkriegskindern eine Freude zu machen. Mit den 50er Jahren beginnt der zivile Flugverkehr. Über Tempelhof kommen Stars, Sternchen und Normalos nach Berlin. 1971 reisen etwa 5,5 Millionen Passagiere über Tempelhof. Das hat 1975 ein Ende. Der Flughafen Tegel eröffnet, Tempelhof wird geschlossen, aber nur um dann 1985 für Fluggesellschaften mit kleineren Flugzeugen und Geschäftsflieger wieder zu öffnen. 1996, der Anfang vom Ende des Flughafens Tempelhof. Berlin, Brandenburg und der Bund einigen sich auf Schönefeld als Standort für den neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg International, BBI. Tempelhof soll schließen, wenn die Baugenehmigung für den BBI rechtskräftig ist. Das ist 2006 der Fall, man einigt sich auf eine Schließung 2007, verschiebt dann nochmal auf 2008. Nicht mit uns, sagen einige Berliner und die CDU und bringen ein Volksbegehren auf den Weg, um Tempelhof offen zu halten. Unterstützung bekommen Sie von oberster Stelle. Als Parteivorsitzende unterstütze ich die Aktion der Berliner CDU für den Erhalt des Flughafens Tempelhof voll und ganz. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel damals. Geholfen hat es nicht. Im April 2008 scheiterte der erste Volksentscheid Berlins. Der 30. Oktober 2008 ist ein verregneter Donnerstag. Kurz vor Mitternacht hebt die letzte Maschine von Tempelhof ab, eine Ju-52 der Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung.
Ja, und damit wären wir wieder im Jahr 2008 und bei Jens Riva.
Für Berlin geht eine Ära zu Ende. Der Flughafen Tempelhof wird heute geschlossen.
Ja, ganz schön verrückt, das alles so im Schnelldurchlauf zu hören, wie viel auf diesem Feld schon passiert ist, oder? Also ich fand vor allem interessant, was man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es ist 15 Jahre her, dass Leute tatsächlich noch von höchster Stelle dafür gekämpft haben, dass mitten in der Stadt ein Flughafen geöffnet bleibt.
Ja, stimmt. Das kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen. Ne? Aber auch schon dieses, dass man da überhaupt weggeflogen ist. Von da kann man sich schon nicht mehr
ja,
vorstellen.
Weil da kommt es einem dann doch relativ klein vor. Ne? Also wenn wir zusammenfassen, Tempelhofer Feld steht für Freiheit, Militär, Flugversuche, Nationalsozialismus, Zwangsarbeit, Folter und Tod, Krieg. Aber eben auch vor allem in den vergangenen Jahren dann für Hoffnung, Freiheit, Hilfe und ganz stark als Symbol für Bürgerbeteiligung.
Ja, wenn man so will, ist es quasi mehr als ein Stück Flughafen oder ein Stück Wiese. Es ist ein Stück Geschichte letztlich so. Also sowohl die ältere Geschichte als auch, und da kommen wir jetzt hin, die jüngere Geschichte. Weil das war jetzt ja sozusagen der große Abriss. Jetzt wollen wir uns die Jahre nach der Schließung mal genauer angucken. Und da muss man sagen, gab es vor allem erstmal wie heute so ähnlich viele, viele Debatten und viele, viele Meinungen.
Und Ideen vor allem, ne? Das muss man sich ja vorstellen, als der Flughafen dann wirklich geschlossen wurde, gab es natürlich erstmal wahnsinnig viele Leute, die, also niemanden, der irgendwie keine Idee hatte, was man damit machen kann. Und dass man dieses Feld einfach so lässt, wie es ist, war damals eigentlich eine absurde Idee. Da kam keiner drauf. Also da gab es ganz viele Ideen. Zum Beispiel, dass Hertha dann Stadion draufbaut. Das gab.
Die sind gleich immer die Ersten, ne? Wenn es irgendwo eine Freifläche gibt, zack, Hertha kommt.
Ja, ich meine, es ist natürlich sehr gut angebunden, wobei man sich den Verkehr rundherum nicht vorstellen will. Aber naja.
Aber macht ja auch Sinn, weil es waren ja 420 Fußballfelder.
Fußballfelder, richtig. Da könnte man ja wenigstens ein großes aufbauen.
Ja, und dann gab es relativ schnell auch noch eine tierisch gute Idee, nämlich eine von Thomas Willemeid von Graft Architects Berlin. Der hat schon vorher Häuser für Brad Pitt unter anderem designt, hatte also durchaus einen Rang und Namen und wollte den Tierpark und den Zoo gemeinsam auf dem Tempelhofer Feld vereinen.
Für uns war das einfach mal eine interessante These zu sagen. Im Zuge der Wiedervereinigung ist eigentlich der letzte Schritt, den Berlin braucht. Noch die Wiedervereinigung der Tiere. Das ist natürlich ein spannendes Gedankenspiel, gerade weil diese großen Hallen und das Tempelhofer Flughafengebäude sich mit Löwen und Giraffen gefüllt vorzustellen, hat schon eine interessante Magie auf. Und sich vorzustellen, dass dann im Sommer da die großen Tore aufgehen und die Elefanten und Giraffen aus den Hangars rauskommen, das hat schon eine Faszination.
Ja, er wollte einen Zoo bauen und ich finde die Vorstellung, wie er das beschreibt, eigentlich ganz nett.
Ja, auf jeden Fall wild.
Wild. Man kann aber auch gleich sagen, daraus wurde logischerweise, wir wissen es, heute stehen da keine Elefanten und Giraffen rum, die Tiere wurden nicht vereinigt. Es gibt Zoo und Tierpark und
weiterhin,
das Tempelhofer Feld blieb leer.
Ja, und der Senat selbst hat damals unter dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und der Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer bei der SPD relativ schnell entschieden, dass das Feld eine Art Wiesenmeer bleiben soll, allerdings mit Randbebauung. Also 220 Hektar, da sind dann schon mal ein paar weggefallen. Park in der Mitte und neue Stadtquartiere am Rand. Das war die Idee.
Ja, interessant war, wer sich da so wie positioniert hat. Also wir hatten zu der Zeit eine rot-schwarze Regierung, aber auch die Grünen waren tatsächlich pro Bebauung. Das würde so heute wahrscheinlich auch nicht mehr mit vorkommen. Aber wenn man sich das anguckt, Renate Künast, die, wie wir wissen, wenige Jahre später dann tatsächlich ja auch Spitzenkandidatin für die Berliner Grünen geworden ist, hat damals auch eine Bebauung vorgeschlagen. Modellprojekt für ökologisches Wohnen hat sich das genannt. Und so oder so ähnlich hat das der Senat auch letztlich umgesetzt, beziehungsweise umgesetzt, muss man sagen. Sie haben quasi Ideen gesammelt. Also es gab dann irgendwie einen Ideenwettbewerb für das Columbia-Quartier.
Oh, da war er doch, der erste Ideenwettbewerb.
Ja, quasi. Und der war eben das Quartier zwischen Bergmann-Kiez, Südstern, Hasenheide, so das Eck. Weil man davon ausgegangen ist, das ist ein Quartier, das können wir relativ schnell und problemlos bebauen. Ziel war Bebauungsstart 2012 und im Prinzip konnten dann alle möglichen Architektenbüros ja ihre Pläne, Ideen, Visionen, was auch immer einreichen.
Ha, Visionen, da müssen wir ganz kurz über meine allerliebste Lieblingsidee reden, nämlich The Berg.
Schlank und schön und immer höher, der Berg in Tempelhof wird größer, die Leute staunen, ah, das ist doch nicht wahr. The Berg in Berlin.
Ja, das ist kein Witz. Es gibt eine Simulation, die einen riesigen Berg mit so, wie heißen die Tiere mit den Hörnern?
Ziegen.
Bergziegen.
Bergziegen.
Und Skifahrern und so. Der sollte 1071 Meter hoch sein, mit Almhütten und so weiter.
Tatsächlich ist dieser Entwurf in der ersten Runde schon überraschend rausgeflogen, als nicht realisierbar wurde das gewertet.
Ein trauriger Tag.
Trauriger Tag, aber man muss sagen, der Architekt Jakob Tigges war das mit seinem Team vom Berliner Architekturbüro Miele. Die haben sich natürlich durchaus was gedacht. Also die haben jetzt nicht einfach so einen kompletten Nonsensvorschlag da eingereicht, sondern die hatten dahinter auch ein Kalkül. Und dazu haben wir mit ihm heute nochmal gesprochen.
Eigentlich wollten wir nur darauf hinweisen, ne? Also ihr könnt nicht eines der größten Potenziale Berlins mit so einem Planwerk Innenstadt, mediokrem, hier wir bauen mal ein paar Blöcke, weil uns fällt nichts anderes ein, irgendwie vernichten. Das war im Grunde genommen der Beweggrund für uns, das zu tun. Statt eben empörte Leserbriefe zu schreiben, wie man das vielleicht normalerweise machen würde, ist halt das Ausdrucksmittel des Architekten das Projekt. Und wir haben dann einfach eine humorvolle Kritik an dieser fürchterlichen Ausschreibung versucht zu üben.
Ich wünschte gerade, ich wäre auch Architektin. Ich überlege gerade, welche Protestprojekte ich dann so formulieren würde.
Auf jeden Fall wahnsinnig brillant, finde ich, weil das hat so viel Aufsehen erregt, dass da wirklich dann auch viele nochmal hingeguckt haben, was machen die jetzt da eigentlich, ne? Und dieser Vorwurf der mediokren Bebauung, da kommen wir dann auch in der nächsten Folge, nächste Woche nochmal zu, dass es auch ein großer Kritikpunkt ist, natürlich, der heute bei allen Plänen immer so ein bisschen mitschwingt. Und man muss sagen, diese Idee von dem Berg, dem Tempelberg oder Mount Tempelhof oder ein Watzmann für Berlin, Magic Mountain und so weiter. Also es war ein Märchen, das irgendwie um die Welt ging. Und selbst chinesische Zeitungen haben darüber berichtet, weil es einfach so cool aussah.
Tigges selbst hat uns auch nochmal was zur Resonanz gesagt. Der war nämlich auch, glaube ich, einigermaßen umgehauen und begeistert.
Und daraufhin haben uns Grundschullehrerinnen Bilder, die Kinder in der Grundschule gemalt haben, von diesem Berliner Berg geschickt. Da haben wir Postkarten bekommen, haben Ingenieurbüros uns besucht hier mit Technik, um uns zu erklären, wie man so einen Berg wirklich baut. Also das hat 3 Monate lang, mussten wir hier unsere normale Arbeit unterbrechen, um eben Anfragen zu diesem Berg zu beantworten. Und nur danach haben wir dann diese Webpage gemacht, ne, sozusagen geht auf die Internetseite. Und haben eben Souvenirs, ne, konsequenterweise produziert, weil es den Berg ja nicht gibt. Die Idee war ja, dass die Leute kommen sollen, um den Berg nicht zu sehen.
Ja, um den Berg, ich sag mal, auch heute kann auch man den Berg heute nicht sehen. Aber genug gespaßt. Es gab natürlich auch sehr ernsthafte Vorschläge. Zum Beispiel, und da sind wir wieder von den Architekten von Graft. Die hatten nämlich nicht nur die Idee für einen Zoo, sondern auch einen sehr ernstes Konzept, das sie eben bei diesem Wettbewerb beim Senat eingereicht haben.
In einer ersten Stufe ging es uns darum, das Feld zu öffnen. Man muss sich vorstellen, damals hatten wir noch den Zaun drumherum und wir haben uns dann darum gekümmert, wie man eben öffnen könnte und haben am Rand des Feldes, insbesondere südlich des Columbia-Dammes, diverse Potenziale dann quasi detektivisch auf dem Feld gefunden. Da ging es also um alte Baseballfelder, irgendwelche Unterkunftshäuser, natürlich ein sehr schöner Baumbestand, den viele Wettbewerbsteilnehmer einfach erstmal tabula rasa abgeholzt haben. Und wir haben all diese kleinen Potenziale, auch Tennisplätze, die es da gibt, erstmal identifiziert und dann vorgeschlagen, eine Art grünen Weg zu erfinden, der diese ganzen Potenziale miteinander verbindet und haben vorgeschlagen, dass man eben diese ganzen Punkte den Berlinern anbietet. Zur Übernahme. Also ein Feuerwehrhaus, um da ein Café, eine Bar, eine Galerie zu eröffnen, die Tennisplätze wieder in Betrieb zu nehmen und so weiter. Und die Berliner sind ja erfinderisch, die kriegen das immer gut hin. Also waren wir da frohen Mutes und sehr optimistisch, dass das gelingen kann, dass man also die Berliner einlädt, Teile des Feldes sofort in Besitz zu nehmen und dann eben auch sich drum zu kümmern. Da geht es ja auch darum, dass es gepflegt und dann genutzt wird. Und wir haben dann die gesamte städtebauliche Strategie darauf aufgebaut, dass man diesen Pfad vom Platz der Luftbrücke bis nach Neukölln, dass man den eben nicht nur initial zum Spaß jetzt öffnet, sondern dass der über die gesamten Planungsphasen der städtebaulichen Entwicklung bis zum Ende dann eine Art grüne Lunge dieses Quartiers wird.
Ja, und mit dieser Idee der freundlichen Übernahme wurden sie zu einem der 3 Sieger gekürt. Interessant ist, dass das laut Thomas Willemeid schon damals eine kleine Protestgruppe gab.
wenn ich das richtig erinnere, dann waren vor allen Dingen auch in den Preisverleihungen, Verkündungen, gab es also große Ausstellungen, gab es extrem viel Interesse, aber auch schon damals eine kleine, aber sehr lautstarke, ich würde damals wirklich behaupten, noch eine sehr starke Minderheit, die also diese Veranstaltung dann sprengte mit Plakaten, also schon von vornherein eigentlich behauptete, dass man den Dialog gar nicht führen sollte.
Ja, und gesprengt wurde das Ganze, muss man sagen, dann auch ein bisschen vom Senat, weil wer sich jetzt dachte, och, nettes Projekt, grüne Lunge, schöner Weg, schöne Häuser, klingt ja alles ganz nett. Wie die Geschichte zeigt, ist daraus nichts geworden und man kann, glaube ich, so ein bisschen sagen, der Senat hat die einfach mehr oder minder danach geghostet.
Wir haben da wirklich relativ wenig Feedback danach von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bekommen. Also gab einen Termin eines, weiß ich nicht, Sachbearbeiters, der sich da unsere Ideen angehört hat und schon die ganze Zeit, wo man schon raushörte, der findet das irgendwie alles, oh, ganz schwierig, oh, Partizipation und oh Gott, oh Gott. Und das konnte er sich also gar nicht vorstellen und hatte dann schon ganz eigene Vorstellungen dazu, wie man das entwickeln müsste. Und der Rest ist ja bekannt. Der Senat hat dann nach diesem Wettbewerb vollkommen unabhängig von irgendwelchen Wettbewerbsteilnehmern Baufelder ausgewiesen. Das waren wie so quadratische, also die Römer hätten das nicht anders gemacht und irgendwo so ein Castrum hingesetzt. Und diese Gevierte sahen für mich so aus, als hätten sie mit der Umgebung gar nichts zu tun. Das war also relativ autistisch, noch dazu sehr intransparent in der Stadtgesellschaft kommuniziert. Also in der Öffentlichkeit, der Presse tauchte das kaum auf, nur sehr diagrammatisch. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass sich Widerstand formt und formuliert.
Schöne Idee, haben sie dann gesagt, ne? Ist ja toll, haben wir einen schönen Wettbewerb veranstaltet, aber wir machen jetzt einfach so, wie wir uns das vorstellen. Zack, zack.
Zack, zack, genau. Zack, zack. Vielleicht einmal noch kurz zur Einordnung. Also was der Senat dann letztlich besprochen hat, diese autistischen Quartiere, von denen Willemeyer da gesprochen hat, das war im Prinzip drei Quartiere, die da entstehen sollten. Das eine war eben das Columbia-Quartier, für das man diesen tollen Wettbewerb veranstaltet hat, den man dann ignoriert hat. Dann gab es das Stadtquartier Neukölln am östlichen Rand des Flughafens. Da sollten irgendwie auch nochmal 1200 neue Wohnungen entstehen. Und es gab das Stadtquartier Tempelhof, da sollten einzelne Wohngebäude stehen. Es sollte aber vor allem ein Viertel für ja Firmen mit, ich sag mal, Zukunftstechnologie entstehen. Also es sollte eher so ein, wir sind fancy, neu und haben tolle Ideen, Standort werden. So, das war quasi der Stand.
Du meinst so wie der andere Flughafen, den wir kürzlich zugemacht
genau,
haben.
Genau, das, was sie jetzt in Tegel machen, das wollten sie eigentlich damals auch schon in Tempelhof machen, kann man glaube ich so sagen.
Man muss nur genug Flughäfen schließen, bis man dann endlich doch mit seiner Idee durchkommt. Ja, also so viel zum Stand der Dinge nach der Schließung. Danach ist erstmal eine ganze Weile einfach gar nicht passiert, weil ja auch dieses ganze Flughafengedöns erstmal abgebaut werden musste und das ist ja auch nicht ganz unproblematisch und teilweise durchaus auch gefährlich. Also die Antennen der Flugsicherung und Beleuchtung an der Start- und Landebahn und so, da konnte man jetzt also einfach dann nicht auch so die Kinder hochklettern lassen und so. Und zum anderen muss man aber sagen, wurde diese Sache vom Senat auch so ein bisschen verschleppt, weil es keine richtige Planung gab und auch keine Finanzierung.
Ja, ein großer Streitpunkt war damals, wurde auch, wie man heute, sehr viel hinter den Kulissen gestritten, aber was auf jeden Fall klar war, oder die Frage war, braucht es eigentlich so eine Art Entwicklungsgesellschaft, also irgendwie eine GmbH oder sowas, die diese Bebauung explizit vorantreibt, also quasi eine landeseigene Gesellschaft. Die damalige Senatsbaudirektorin Regula Lüscher ist, das kann man glaube ich so sagen, von Finanzausschusssitzung zu Finanzausschusssitzung zu Finanzausschusssitzung getingelt und hat da quasi immer wieder erklärt, warum sich das doch lohnen würde. Spoiler, irgendwann hatte sie Erfolg damit, am Anfang aber eher noch nicht so.
Nee, denn jetzt werden wir uns erstmal der großen Freiheit nähern, also der Eröffnung der Parkfläche und der Eroberung der Berliner Irisfeldes. Und das haben wir gefeiert mit Menschen aus aller Welt und zwar am 8. Mai 2010.
Das ist ein schöner Tag, weil die Bürgerinnen und Bürger das Tempelhofer Feld wieder zurückbekommen, was sie ja über Jahrzehnte lang nicht benutzen konnten.
Ja, scheint einigermaßen gut gelaunt, der Herr Regierende Klaus Wowereit.
Ja, da kam es dann doch noch zur freundlichen Übernahme, von der Herr Willemeyer vorhin gesprochen hat. 80.000 Menschen waren damals auf dem Feld, wurden jedenfalls gezählt. Es gab Picknick, Aktionsparcours mit vielen Sportangeboten, Boule, Frisbee, Fußball, Volleyball, Kung Fu, Yoga, Tai Chi, Qigong, alles, was man sich vorstellen kann. Tanzvorführungen mit Square Dance, Jazz Dance, Street Dance, Battle Cats, Junior Battle, was auch immer euch einfällt. Und Frank Zander war auch da.
Frank Zander, wo Hertha ist überall und Frank Zander.
Ja, die wollten
auch.
Glaub, da halt mit Frank Zander schon mal so ein Statement setzen, weißt du? Nur nach Hause fahren wir nicht, wir bleiben einfach hier.
Genau, und das ist aber schon genau der richtige Punkt, weil das war auch sozusagen der einzige, ja, weiß ich nicht, Knick in der Freude, wenn man es so nennen will, den einige nicht so richtig toll fanden, nämlich, dass sie wieder gehen mussten. Also wer sich heute fragt, warum das Tempelhofer Feld nachts eigentlich geschlossen ist, das hat man damals schon beschlossen. Und dazu hören wir jetzt mal die damalige Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer. Die hatte den Funke News das nämlich wie folgt begründet.
Familien mit Kindern wollen morgens früh in einen sauberen Park kommen. Sie wollen ihn genießen können. Und da darf es nicht einfach einen freien Hundeauslauf geben. Da will man dann auch in einer friedlichen Umgebung sich mal ruhig auf die Decke legen und in den Himmel schauen und möchte nicht belästigt oder belastet werden. Deshalb ein Wachschutz, der aufpasst, dass morgens und abends abgeschlossen wird und eine gründliche Reinigung täglich richtig sauber machen.
Ich sag's, wie es ist. Hunde, die belästigen, gibt's für mich gar nicht. Also ich würde mich freuen, wenn das Tempelhofer Feld ein riesen Hundeauslaufgebiet wäre.
Die Hunde gehören an die Leine und in ein abgegrenztes Auslaufgebiet.
Ja, aber was man ja offensichtlich nicht wollte, war quasi eine Hasenheide 2.0. Das höre ich jetzt so ein bisschen raus.
Ja, und ich glaube, diese Idee hat auch durchaus ihre Berechtigung. Also es gibt eine Freiheit, aber eben nur bis 21 Uhr oder ein bisschen länger. Je nachdem, wenn es dunkel wird, dann kommen da eben heute noch freundliche ParkmitarbeiterInnen und weisen einen darauf hin, dass man doch bitte jetzt das Gelände verlassen soll.
Es gab damals aber auch Proteste, muss man sagen. Das wollen wir nicht verheimlichen an diesem goldenen Feiertag. Es gab linkere, kleinere Gruppen, die eben ganz plakativ gesagt haben, wir wollen keinen Park mit Stacheldrahtzaun. Hat aber offensichtlich wenig gebracht.
Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da.
Ja, Feld ist also offen. Wie geht's dann weiter? So, es passieren jetzt folgende Dinge. Zum einen gibt's eine Art Pioniernutzung des Feldes. Da kommt wieder unser Herr Willemeid mit seiner Idee ums Eck, die da so ein bisschen abgewandelt wurde. Nämlich im Prinzip lädt die Senatsverwaltung Berlinerinnen und Berliner ein, sich das Tempelhofer Feld zu erobern und selbst finanzierte, wichtig, Senat gibt da kein Geld, sondern sie müssen es selbst finanzieren, Konzepte umzusetzen. Daraus ist unter anderem dieses Segway Test Center und auch der Rübezahlgarten, den es ja heute noch gibt, die sind da quasi in diesem Zeitraum entstanden.
Zum anderen hat der Senat dann mal wieder einen Wettbewerb ausgerufen, und zwar für die Parklandschaft Tempelhof.
Ja, da gab es ein buntes Ideen-Potpourri, kann man so sagen. Also ein Vorschlag war, dass man monströse Kreuze quer in der Landschaft aufstellt, die an die Vermessungskameratechnik der Luftfahrt erinnern. Dann gab es auch noch Temploide. Das sind, wer sich fragt, was Temploide sind, speziell geformte Ballons, die jedem einen persönlichen Luftsprung oder Flugversuch ermöglichen. Gewonnen hat aber dann eine, ich sag mal, weniger lustige und dafür mehr pragmatische Idee.
Und die kam vom britischen Büro Gross.Max. Die wollten ein Birkenwäldchen am Südrand planen, einen Rasenplatz sowie elliptische Wege vor den Hangars im Nordwesten, einen kleinen See im Norden und Sport- und Spielplätze für den Schillerkiez im Osten. Und dort hieß es, könnte auch ein 60 Meter hoher Berg entstehen. Da ist er wieder.
Da ist er wieder, ein bisschen so ungefähr 900 Meter kleiner als der andere.
Für Rodeln reicht es, falls es nochmal Schnee
fürs Rodeln reicht. Vielleicht noch als Ergänzung, kein Wettbewerb oder zumindest außer Konkurrenz gelaufen, aber noch eine Idee, die in dem Zusammenhang auch aufgeploppt ist. Zwei Berliner haben sich vorgestellt, dass man auch einen 200 Hektar großen See auf dem Tempelhofer Feld etablieren könnte, den Tempelhofer See mit Insel und Seebrücke. Und damit das Ganze auch noch energieeffizient ist, wollte man auf einer Insel auf dem See eine 180 Meter hohe Windkraftanlage errichten. Wie gesagt, das war alles außer Konkurrenz, haben sie einfach mal noch so dazu gepackt.
Ja, aber auch aus diesen Wettbewerbsideen wurde nichts. Stattdessen passierte dann 2011 mal etwas auf Senatsebene, nämlich die landeseigene Tempelhof Projekt GmbH wurde gegründet, also die Entwicklungsgesellschaft für die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher so sehr gekämpft hat. Da hat sie dann Erfolg gehabt und wollte eben jetzt die geplante Bebauung vorantreiben. Ausgestattet mit einem jährlichen Budget von immerhin ungefähr 20 Millionen Euro.
Ja, und es ist in dem Zeitraum noch ein weiterer Beschluss gefallen. Die ein oder anderen werden sich vielleicht daran erinnern. Der Senat hat beschlossen, die neue Zentral- und Landesbibliothek auf dem Feld zu etablieren. Das war ein großer Herzenswunsch von Klaus Wowereit, den er über Jahre hinweg durch die Stadt getragen hat. Und da hat man sich dann endlich darauf geeinigt, dass der auch kommen soll. Dann sind letztlich nochmal gut 2 Jahre vergangen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo aus den Ideen, sage ich jetzt mal, aus den Ideen wurden konkrete Ideen oder wie man auf Neudeutsch sagt, es gab einen Plan, nämlich den Masterplan für die Entwicklung des Feldes. Den hat, wir kennen ihn alle, Michi Müller, damals noch Bausenator, später regierender Bürgermeister, im März 2013 in den Hangarhallen vorgestellt. Da waren wieder 6 Architekten und Planungsbüros involviert. Die waren jetzt aber wirklich, also da wollte man das eigentlich festzurren. Die haben sich ganz konkrete Konzepte ausgedacht, haben das bis ins Detail runtergeplant. Also da gab es schon die Grundrisse von den Häusern, die entstehen sollten. Das war alles, also jetzt wollte man da wirklich loslegen.
Ja, und jetzt kurz zu den Plänen. Da sollte also am südwestlichen Rand des Feldes sollte gebaut werden, also nahe dem S- und U-Bahnhof Tempelhof, und die Zentral- und Landesbibliothek.
Für 270 Millionen Euro, wohlgemerkt.
Ja, das war die Ursprungsplanung. Sollte als Impulsinvestition für ein Bildungsquartier, das sind dann immer so, ist so ein schöner Politsprech, mit mehreren 100 Wohnungen dienen. Später sollten dazu auch Büro- und Handelsflächen am Südrand entstehen, parallel zur S-Bahn-Trasse. Und ja, dafür sollten dann auch Kleingärten weichen.
Ja, insgesamt, also ist so ein bisschen ähnlich das, was wir quasi auch vorher schon mal bei den Vorplänen grob gehört haben, als diese Quartiere irgendwie ausgerichtet wurden. Insgesamt sollten auf jeden Fall 4.000 bis 4.700 bezahlbare Wohnungen bis 2025 an den Rändern entstehen. Und eine Frau, die damals bei dieser Präsentation von Michael Müller in den Hangarhallen dabei war, ist die Berlinerin Mareike Witt, und sie erinnert sich daran so.
Die Pläne sind präsentiert worden. Es gab dann so Fachgruppen, in denen man sich darüber austauschen konnte und weitere Infos bekommen hat. Ich fand, es war keine gelungene Beteiligungsveranstaltung, weil es in erster Linie darum ging, über den Plan zu sprechen. Also ob man jetzt an einer Stelle ein 60 Meter hohes Gebäude haben möchte oder 30 oder so. Aber es halt nie das Ob und überhaupt zur Frage stand. Und das war mein Gefühl von der Stimmung, also in der Bevölkerung, dass die Leute gesagt haben, also wir wollen diesen Plan überhaupt nicht, können wir hier irgendwie was dagegen tun?
Ja, und schon an diesem Tag auch gesprochen hat die Initiative 100% Tempelhofer Feld. Die war damals noch unbekannt, aber sie waren schon da und sie hatten ein klares Ziel, nämlich die Bebauung zu verhindern.
Man kann sagen, die haben sich ja quasi schon so parallel, sind die mit der Projekt GmbH, also mit dem klaren Bebauungsziel des Senats, haben die ihren Protest organisiert. Und der Verein, auch wenn den damals noch keiner kannte, wie du gerade gesagt hattest, hat sich aber tatsächlich auch schon 2012 eintragen lassen. Mhm. Also 2012 stand für die schon fest, wir wollen einen Volksentscheid machen. Und für Frau Witt hatten die an dem Abend eine ziemlich klare Rolle.
Das war halt einfach eindeutig. Das waren die Sympathieträger in der Veranstaltung.
Ja, und für sie persönlich hatte das dann auch die Konsequenz, dass sie direkt beigetreten ist und bis heute Mitglied ist im Verein. Und so wie ihr ging es dann einigen mehr. Also das war einfach nicht besonders überzeugend. Und der Widerstand gegen dieses Senatsvorhaben kam danach erst so richtig ins Rollen. Im August 2013, also wenige Monate später, war das Volksbegehren zur Freihaltung des Tempelhofer Feldes offiziell angemeldet.
Das Feld hat es aus vielerlei Gründen nicht verdient, den Baggern zum Opfer zu fallen und vollständig verunstaltet zu werden. Jedes Jahr zählt das Feld fast 2 Millionen Besucher. Die Berliner haben längst mit ihrem Freizeitverhalten abgestimmt. Die Initiative 100% Tempelhofer Feld will per Volksentscheid erreichen, dass das Feld auch künftigen Generationen in seiner jetzigen Form erhalten bleibt.
Also was stand da jetzt genau in diesem Gesetzentwurf? Es gab im Prinzip 2 Konkurrenzgesetze zur Abstimmung. Einmal den Entwurf des Senats, der hat eine Randbebauung sich offen gehalten oder als eine Möglichkeit mit drinne gehabt. Und dann gab es eben den Gesetzesentwurf der Initiative für die vollständige Freihaltung. Also der hat beinhaltet, dass das Land Berlin die Fläche auf dem Tempelhofer Feld weder verkaufen noch teilprivatisieren noch bebauen darf. Und da war auch quasi Kern des Gesetzentwurfs, dass das Tempelhofer Feld der Öffentlichkeit weiterhin in seiner Gesamtheit und, Zitat, ohne dauerhafte Einschränkungen zur Verfügung steht.
Ja, also was damals groß in der Debatte war, war die Art und Weise, wie gebaut werden sollte. Ne? Also es war so, dass immer von einer ganz behutsamen Randbebauung geredet wurde. Das war sozusagen das, was die Politik vermitteln wollte, was bei den Leuten ankam, waren Pläne, wo es dann doch um 7-Geschosser ging und so weiter. Also es gab so ein Gefühl von,
die verarschen uns.
Genau. Also das ist so das, was mir ganz präsent ist von damals in der Erinnerung, dass eigentlich niemand was dagegen hatte, da am Rand irgendwie ein paar Häuschen hinzubauen. Aber dann letztlich, als die Pläne dann doch öffentlich wurden, man das Gefühl hatte, das ist nicht behutsam. Das sind ziemliche Klopper, die da hingebaut werden. Und der Charakter dieses Feldes ist dann möglicherweise doch so beeinträchtigt, dass der Charakter verloren geht. So. Ja, wie wir vorhin schon gesagt hatten, die Berliner hatten sich das Feld erobert und sie wollten es jetzt eben nicht mehr hergeben, zumindest nicht so. Also wurde abgestimmt.
Am 25. Mai 2014, parallel zur EU-Wahl. Und ja, den Rest der Geschichte, den kennen wahrscheinlich die meisten.
64,5%.
Wir haben natürlich gewonnen. Ja, korrekt müssen wir sagen, dass es am Ende 64,3% waren. Also das war quasi der Mittelteil Freude, als noch nicht das endgültige Ergebnis da war. Aber ich sag mal so, Mehrheit ist Mehrheit.
Ja, und eine deutliche Mehrheit, eine krachende Mehrheit, muss man sagen. Das war damals durchaus überraschend und natürlich auch eine ganz schöne Klatsche für Wowereit und sein Lieblingsprojekt Landesbibliothek, das inzwischen das Projekt von Michael Müller war. Und der hat natürlich dann die ganze Sache gar nicht mehr angefasst. Also bis zum Ende des Michael Müller in Berlin, das ja noch gar nicht so weit zurückliegt, war das Tempelhofer Feld ein Tabuthema. Und gerade in der SPD hat sich niemand getraut, da nochmal ranzugehen.
Also man muss sagen, es ist politisch nichts mehr passiert, aber die Debatte Tempelhofer Feld, die ist nie zur Ruhe gekommen. Also es war irgendwie wie so ein Lavabecken, was da irgendwie die ganze Zeit weitergebrodelt hat. Auch, weil, das muss man natürlich dazu sagen, sich die Wohnungsnot in Berlin so drastisch verschlimmert hat seit 2014, dass natürlich jeder, der irgendwie ein Haus auf das Tempelhofer Feld bauen wollen würde, das als sehr gefundenes Fressen nehmen kann, um zu sagen, da haben wir einen Platz, das ist unsere Rettung der Not.
Ja, aber die Frage ist natürlich, wie sieht das eigentlich die Bevölkerung heute? Also Kai Wegner, über den wir eingangs schon gesprochen haben, der hat ja auch ins Gespräch gebracht, dass man sie einfach nochmal fragen könnte. Alle guten Dinge sind drei, muss man sagen.
Ja, und man muss ja sagen, es ist nicht mehr so eindeutig, ne? Also zumindest sagen das die Umfragen. Es gab eine 2019 von Infratest DIMAP im Auftrag von RBB und Berliner Morgenpost. Da waren 59% für eine Randbebauung. April 2021 gab es dann nochmal eine Survey-Umfrage. Da haben 3 von 5 mit Ja auf die Frage geantwortet, ob das Tempelhofer Feld am Rand bebaut werden sollte. Also es ist nicht mehr ganz klar, wie ein Volksentscheid, würde man ihn wiederholen, ausgehen würde.
Ja, weil man muss natürlich auch sagen, dass an der Stelle wieder der Konflikt, der sich in den vergangenen Jahren jetzt verschärft hat zwischen Außenstadt und Innenstadt, sehr deutlich zutage tritt, denn abstimmen dürfen alle. Die Naherholung wird vielleicht eher von den Leuten innerhalb des S-Bahn-Ringes genutzt, die sagen, wir wollen diese Freifläche um jeden Preis erhalten. Außerhalb des S-Bahn-Rings sagt man vielleicht eher, ehe sie mir hier noch einen dicken Block auf meine, ich sag mal, Elisabeth-Auer stellen oder so in Pankow, dann doch lieber aufs Tempelhofer Feld, womit man da vielleicht weniger Bezug hat. Also das ist eine sehr, sehr aufgeladene Frage, um die wir uns nächste Woche kümmern.
Genau. Wir merken, die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben und deshalb geht's nächste Woche weiter mit Teil 2 unserer Miniserie Tempelhofer Feld der Träume. Wir werden, Anke hat's schon gesagt, einen Blick auf die Bebauungspotenziale werfen. Wir werden gucken, welche Pläne aktuell auf dem Tisch liegen, wie viele Wohnungen wo entstehen könnte. Wir haben mit sehr, sehr vielen Architekten aus Vergangenheit und Gegenwart gesprochen, was die eigentlich zu diesem ganzen Spaß meinen. Und wir wollen so ein bisschen die Frage diskutieren, darf man sich diese wunderbare Freifläche eigentlich noch leisten?
Ich finde ja.
Das ist dann der Teaser für nächste Woche. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen Tschüss und schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder eine Empfehlung an einen Menschen, der das Tempelhofer Feld entweder liebt oder hasst. Einen von beiden werdet ihr finden. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik Anke Mürre. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.